Ihr kennt gelesen den Literaturpodcast als die Sendung, in der über Bücher gesprochen wird. Lukas und ich setzen uns zusammen, sprechen über Romane und dann in den Zwischenfolgen über andere Themen des literarischen Zeitgeschehens, wie zum Beispiel mit Alexander Matzgeit über Lit-RPGs. Heute wollen wir etwas anderes probieren, denn es gibt Bücher, die schaffen es nicht in die Sendung, die wir aber trotzdem gelesen haben, die wir mit euch teilen möchten. Möchten vielleicht auch ein bisschen auf die Longlist des Deutschen Buchpreis gucken, zumindest ich habe da zwei Titel von mitgebracht. Ja, es ist zuletzt gelesen, das Format, in dem wir zurückblicken, schauen, was sonst noch so auf den Nachttischen und Bücherschränken lag.
Tatsächlich, denn wir hatten ursprünglich eine andere Sendung geplant, es hätte einen Gast geben sollen, das Ganze ist leider nicht zustande gekommen, so müssen wir jetzt kurzfristig die erste Ausgabe dieses Podcasts im Podcast ausprobieren und einfach mal relativ ungezwungen und ungeschnitten über das sprechen, was wir sonst noch so gelesen haben, denn man mag es nicht glauben, aber wir lesen mehr als ein Buch pro Woche. Wow. Wir sind hier gerade im Frankfurter Bahnhofsviertel in einem preisgünstigen Hotel. Draußen vor der Tür spielen sich allerlei erstaunliche Dinge ab. Und wir sitzen hier drin und sprechen über hohe Literatur. Und
genau, man kann sagen, wir nehmen vor Publikum auf in gewissem Sinne.
Ja, aber vielleicht kein Publikum, das so besonders aufnahmefähig ist die meiste Zeit.
Man weiß es nicht. Ja, es ist die Longlist des Deutschen Buchpreises ist draußen. Ein großes Ereignis in der Literaturlandschaft gewesen. Es wurde minutiös diskutiert. Ich habe mich tatsächlich mit einer Freundin zusammengesetzt. Wir waren beide, wow, die Liste ist draußen, haben sie angeguckt. Und ich war doch recht überrascht, tatsächlich einen Titel davon gelesen zu haben. Nämlich Das Narrenschiff von Christopher Hein, den ich, glaube ich, auch mal hier in die Liste, in den Mixer geworfen hatte.
Ja. Du wolltest den eigentlich auch hier besprechen. Hat sich nicht ergeben.
Ich glaube, es ist jetzt auch nicht so schlimm, dass wir das nicht gemacht haben. Es ist
diese große DDR-Chronik, richtig?
Genau, es ist eine DDR-Familiengeschichte vom Anfang bis zum Ende. Reale Figuren kreuzen sich mit fiktiven Figuren. Man kennt das. So, es ist. Ich möchte nicht ganz sagen, es ist Werk ohne Autor als Roman. Es ist doch deutlich besser als das. Aber wer große Familiengeschichten über mehrere Jahrzehnte mag, so wie ich das tue, der kann Das Narrenschiff auf jeden Fall lesen. Ich tippe mal, habe ich jetzt hier laut schon mal gesagt, auf Thomas Melle dieses Jahr. Der ist ja eigentlich immer nominiert, wenn er einen neuen Roman rausbringt. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt so ein bisschen die Konzessionsentscheidung ist, ihm für Das Haus zur Sonne den Deutschen Literaturpreis zuzugestehen, in den ich schon mal reingelesen habe. Und sehr, sehr gut finde bisher. Es ist ein Roman, der als Fortsetzung zu Die Welt im Rücken fungiert, so hat man das Gefühl. Also das literarische Ich, Mellis, tritt hier wieder auf. Offensichtlich ist er nach dem Erfolg von Die Welt im Rücken komplett abgestürzt, hat sich in einer neuen Manie alles zerstört und bekommt jetzt das Angebot einer etwas diffusen neuen Klinik, dem Haus zur Sonne, in dem man stirbt. Und das ist endgültig. Also so, man verbringt dann nochmal ein paar schöne Wochen, aber danach ist man tot. Also das Einchecken ist das finale Einchecken. You can check out anytime, but you can never leave, wie die Eagles schon sagten. Das ist natürlich wieder sehr, sehr spannend, weil Melle hier bewusst Grenzen zwischen dem realweltlichen Melle und eben diesem fiktionalisierten Melle verschwimmen lässt. Sicherlich sich auch so ein bisschen an seinen KritikerInnen recht, die da ohne Filter den Die Welt im Rücken Melle auf den echten Melle rauf projiziert haben. Wer den Roman gelesen hat, weiß aber ja auch, der widerspricht sich in sich auch schon ein paar Mal oder der legt auch bewusst falsche Fährten. Ich bin sehr gespannt darauf, den weiterzulesen. Ich bin großer Melle-Fan, muss ich auch sagen. Sein letzter Roman, Das leichte Leben, hat mir nicht ganz so gut gefallen, aber ich habe das Gefühl, wenn er in dieser randständigen Gruppe der Gesellschaft unterwegs ist, dann ist er immer sehr strong, wollte ich gerade sagen, aber dann ist er immer sehr, sehr gut. Also 3000 Euro, Die Welt im Rücken und auch dieses Haus zur Sonne, glaube ich, das sind tolle, tolle Bücher. Und ich glaube, wir können erkennen, dass tatsächlich so die Beschäftigung mit dem Autofiktiven, die Beschäftigung mit der Schreibszene, auch mit Autorenschaft an sich Themen sind, die uns jetzt wahrscheinlich in dieser zweiten Hälfte der 20er Jahre nochmal mehr beschäftigen werden. Denn ein anderer Roman, über den ich gleich sprechen werde, der auch auf dieser Longlist drauf ist, der tut etwas Ähnliches.
Was wäre denn deine Erklärung dafür? Ich meine, wir sprechen heute so wahnsinnig oft über Autofiktion, wir verteilen Nobelpreise für Autofiktion. Was glaubst du, ist in der Luft, was ist in unserer Zeit, dass das so stark nach oben spült?
Naja, das hängt auch ja so ein bisschen, sag ich mal, mit dieser Forschung zum Postdigitalen zusammen, wo man, glaube ich, sagen kann, wir sind wahrscheinlich jetzt wirklich in der Postdigitalität. Also so die Treffer kommen immer mehr und immer mehr bleibt an der Wand hängen. Und da hieß eben auch schon, dass eben eine Beschäftigung mit einer Schreibszene, mit Autorenschaft an sich immer wichtiger wird.
Und warum?
Deswegen wollte ich gerade drauf kommen, das war mein großer Bogen, den ich gerade einmal...
Verzeihung für meine Ungeduld, ich bin hier gerade als Moderator, will ich abkürzen.
Das ist auch in Ordnung. Ach, ich glaube einfach, dass die LeserInnen immer kritischer werden und auch immer mehr Teil eines Prozesses sein wollen und, glaube ich, auch immer etwas skeptischer dem rein Fiktiven gegenüber sind, etwas skeptischer dem Eskapismus, dem der Geschichte sind und deswegen jetzt mehr mitgenommen werden wollen und deswegen der Autor sich jetzt schon... Ist jetzt auch kein komplett neues Phänomen natürlich, aber der Autor sich jetzt noch mehr, ich will nicht sagen entschuldigt, aber noch mehr hinsetzt und sagt, deswegen schreibe ich, wie ich schreibe.
Also du meinst, der Autor, die Autorin steht heute unter Rechtfertigungsdruck oder sagen wir,
ich glaube schon.
Ist es immer schon Grundmodus, ein Grundlevel von Dekonstruktion im Autofiktiven?
Ich glaube ja, also beides, was du gesagt hast, ich könnte mir einfach vorstellen, durch das Internet, herzlich willkommen zum großen Früher war alles besser Podcast, haben natürlich sehr viele Leute eine Stimme bekommen, die vorher in einer noch tradierten Literaturkritikwelt keine Stimme hatten und zum Beispiel wir beide ja auch. Wir würden diese Sendung ja wahrscheinlich auch nicht machen, wenn es keine Podcasts gäbe. Aber eben, und das sind natürlich neue Stimmen, die auf einen Autoren, auf einen Verlag einprasseln und das kann man sich natürlich zunutze machen. Es gibt Autoren wie Sebastian Fitzek, die bewusst auf ihren Social-Media-Seiten Umfragen machen und sagen, hey, soll ich Charakter XY sterben lassen im neuen Roman oder möchtet ihr dies und das? Aber ich glaube, das wird schon verlangt und ich glaube, der Leser, die LeserIn, von dem ich jetzt mal so als wabernes Wesen spreche, verlangt, glaube ich, auch schon einen präsenten Autoren in der Öffentlichkeit. Zumindest eine immer jüngere Leserschaft. Denn ich glaube auch gerade der Erfolg der Dark Romans und TikTok-Literatur ist damit zusammenhängend, dass du sehr einfach in Kontakt treten kannst mit deinen Idolen, dass du bei einer netten Rezension vielleicht sogar auf dem Buchrücken landest vom neuen Haunting Adeline-Roman, dass du dich als Testlektorin bewerben kannst, als Testlektor. Da verschwimmen die Grenzen halt immer mehr und das kann man natürlich positiv sehen, dass hier Gatekeeper nach und nach ausgeschaltet werden. Vielleicht ist es aber manchmal auch ganz sinnvoll, gewisse Sachen gate zu keepen. Um das mal offen zu lassen.
Aber ich finde es auf jeden Fall interessant. Wir haben in unserer Lit-RPG-Folge über so die Abwesenheit der vierten Wand gesprochen und darüber, dass dieses Genre Mechanik so offen ausstellt. Und was ich bei dir jetzt gerade raushöre, ist das Gefühl, dass durch diese neue One-to-Many- und Many-to-One-Kommunikation von sozialen Medien zum Beispiel auch so ein neuer Rechtfertigungsdruck dasteht für die Fiktion. Also, dass der gesagt wird, versteck dich doch nun jetzt nicht hinter zum Beispiel dieser fiktiven Autorenfigur oder was auch immer da in deinem Roman auftaucht, sondern schreib einfach als du selbst. Grenzt das nicht den Gestaltungsraum der Fiktion ein?
Ja, das ist halt eine sehr gute Frage. Ich erinnerte mich auch dann an ein Gespräch, was wir, glaube ich, mal über den unsäglichen Podcast von Rechts gelesen geführt hatten, wo die beiden Jungs eben nichts anderes können, als den Roman auf den Autoren zurückzuführen und dann eben zu sagen, ja, Ottfried Preußler hat Krabat geschrieben, weil seine Oma hat ihm ja garantiert auch mal die Krabat-Sage erzählt und du, glaube ich, sagtest, na gut, was sollen diese rechten Theoretiker, diese rechten Kritiker auch machen, wenn sie den linken, wenn sie den postdrischen Strukturalismus komplett ablehnen müssen, weil es gegen ihr Werteprofil geht. Und ich habe das Gefühl irgendwie, dass der Autor ist wieder lebendig geworden in den letzten Jahren und ich könnte mir vorstellen, dass Autoren wie Thomas Melle und Co. sich da auch so ein bisschen gegen wehren wollen und eben sagen wollen, nee, es ist eben nicht so einfach. Und alles, das sind schon literarische Figuren, die ich hier verwende.
Ich würde sagen, ganz gut dazu passend hätte ich meinen Roman, den ich als letztes gelesen habe, dazu anzubieten, denn Annie Ernaux ist natürlich einer der Namen, die da zwangsläufig fallen.
Ich würde sagen,
muss.
Möchtest du mir etwa sagen, dass das auch eine autofiktionale Behandlung eines Lebensereignisses ist?
Nun, das soll bei ihr gelegentlich ja mal vorkommen. Die Besessenheit, ursprünglich glaube ich von 2002, ist jetzt, also als L'Obsession oder so, ist jetzt ins Deutsche übersetzt worden. Ich glaube wieder von Sonja Fink, wie die meisten ihrer Romane. Und das wird von Suhrkamp beworben als ein Buch über die perfide Wucht der Eifersucht, wo ich auch dachte, gut, bei Suhrkamp hätte ich vielleicht doch eine andere literarische Qualität erwartet, zumindest auch in der Werbung. Also ich war da so ein bisschen irritiert, mit was man sich da zufrieden gibt. Allgemein war ich auch von dem kurzen Text nicht so wahnsinnig begeistert. Also es sind in der deutschen Fassung, glaube ich, 66 Seiten und man hat schon das Gefühl, es hat einen Grund, warum das erst später übersetzt worden ist, weil es fühlt sich an wie ein kleines Nebenwerk. Mich hat es auch sehr stark erinnert an Der junge Mann, der ja auch vor 2 Jahren nochmal veröffentlicht worden ist, der ähnlich kurz ist, der auf ähnliche Weise eine erotische Episode im Leben von Annie Ernaux in irgendeiner Form schildert und dabei gleichzeitig die ganze Zeit eben, wie wir schon gerade angedeutet haben, über die Position als Autorin, über die Position als Schreibende zu reflektieren. Und zwar geht es in diesem Fall darum, dass sie in einer Beziehung ist mit einem Mann. W heißt er, wird nicht namentlich genannt. Wir haben es hier mit so eben verkürzenden Chiffren zu tun. Und sie erfährt dann, dass der eine andere hat. Und das erzürnt sie, das füllt sie mit Zorn und das erfüllt sie auf irgendeine Weise auch mit der anderen Person. Denn diese Besessenheit, Obsession heißt es im Englischen, in der englischen Übersetzung, meint in diesem Fall nicht nur, sie ist besessen mit der Person, sondern sie geht auch so auf eine irgendwie so vage spirituelle Tradition zurück. Ich glaube, sie bezieht sich dort auf eine senegalesische Legende, weil sie ist auch besessen im Sinn von, der Geist dieser Frau fährt in sie ein. Sie sieht diese Frau überall auf der Welt, sie sieht alle Menschen um sich herum, alle Frauen, die ihr ähnlich sind, als Spiegelung dieser Frau, und sie fühlt ihr Leid, ihren Schmerz, ihre persönliche Erfahrung so als Echo in die Welt verteilt. Und das fand ich einerseits ganz interessant, dass jemand wirklich so unmittelbar mit so einer wahrscheinlich vielen irgendwie Vertrauten auf irgendeine Art und Weise Empfindung wie dem Betrogenwerden umzugehen und dem irgendwie eine Stärke zuzuweisen. Und gleichzeitig muss ich dann auch sagen, fand ich es auch irgendwie unerheblich, weil sie löst sich dann natürlich irgendwann von dieser spezifischen Besessenheit, von diesem persönlichen Schmerz und findet darüber hinweg, auch vor allen Dingen durch das Schreiben, das ihr immer als, nicht als etwas ist, das so unmittelbar nah an der Erfahrung ist, sondern das alles schon erkaltet ist, das ordnet, das systematisiert, und sie verteilt das so in Aphorismen. Es ist sehr sprunghaft, sehr erratisch geschrieben, in so ganz kleinen Fragmenten, also wirklich in die Minimalform ein Roman, der, wenn man sich das anguckt, auch so ein bisschen in Tweets zerfällt, also in so Kurzmitteilungen. Aber da sind schon irgendwie interessante Aphorismen und tolle Gedanken drin. Am Ende wird das Ganze ein bisschen flüssiger. Da gibt's dann eine Begegnung mit dieser Frau, die sie nie getroffen hat. Und ich fand das alles ganz interessant gemacht, aber ich verstehe schon, warum das jetzt erst erscheint. Und es erschien mir einfach so ein bisschen unerheblich. Und da dachte ich wirklich, nichts gegen diese kleinen Formen, aber das hättest du so mühelos in etwas Größerem versenken können. Wenn Autofiktion das Leben als Gegenstand hat, dann kannst du das sehr gut modellieren, glaube ich, weil da gibt es keinen Anfang, kein Ende. Aber das so zu beschränken, diese Episode, verknappt irgendwie mich die Erfahrung, weil betrogen werden und der Umgang damit ist, glaube ich, auch immer ein Echo der eigenen Lebenserfahrung. Und ich hätte mir gewünscht, dass da einfach mehr nach vorne und nach hinten geschaut wird. Also ich war nicht gänzlich begeistert.
Ja, ich meine, nicht jeder kann Nausgard sein und 1000 Seiten über das Milch holen und sie dann verschütten schreiben.
Ja, Gott sei Dank. Ich meine, ich fand irgendwie, ich habe mal einen sehr interessanten Take gelesen, dass Nausgard die Autofiktion so fast in die Selbstparodie und in die Selbstvernichtung überführt. Also, dass dann eigentlich nichts mehr bleibt, wenn man so minutiös beschreibt.
Ich würde sagen, den Take kenne ich auch.
So Leben und Roman werden eins. Eigentlich ist es so, die mit der Kamera permanente Selbstdokumentation auf irgendeiner Ebene. Naja, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie wirklich so besonders gut zu dem Beitrag passt, aber ich meine, 2002, es spielt in diesem Roman das Internet auf jeden Fall eine große Rolle. Die Möglichkeit, dass sie im Internet suchen kann nach dieser Frau, um zu erfahren, wer das jetzt eigentlich ist, ist dir sehr wichtig. Das fand ich auf jeden Fall interessant, dass das die Geschwindigkeit und die Nähe so verändert hat und damit das Subjektivität und persönliche Erfahrungen wie sowas sich ganz anders ausgestalten. Klar, heute stalken die Leute halt das Insta oder so.
Deswegen hätte ich gedacht, ist der Film vielleicht, ob dieser fast schon Retro-Internet-Ästhetik wieder spannend.
Ein Buch.
Buch? Ja, habe ich gesagt?
Film gesagt.
Vielleicht wird das auch verfilmt, wer weiß das schon. Nein, aber das könnte ich mir vorstellen, dass dieser Roman dann eben, ob dieser Retro-Internet-Ästhetik wieder spannend ist, wie auch so ein Film wie Hackers ja kürzlich wieder ausgegraben wurde, glaube ich, einen 4K-Remaster erhalten hat und Ja, auch ein interessantes Zeitpunkt ist.
Auch einfach, genau. Ich wollte sagen, es gibt, glaube ich, allgemein jetzt gerade die große 90er, 2000er Retrowelle. Ja. Also die 80er werden uns nicht verlassen, weil da irgendwelche Gen X Leute wahrscheinlich bis zum ihrem Tod noch irgendwie mit den Goonies versorgt werden müssen. Aber ja, parallel werden natürlich auch schon ganz andere Generationen an die Melancholie irgendwie ihrer Kindheit zurückgeführt. Nun gut, was hast du denn noch gelesen?
Ich würde sagen, ich kann in zwei Möglichkeiten überleiten, sowohl beim Thema Tech-Nostalgie als auch Melancholie der Kindheit, und beides könnte als etwas geschmacklos oder als etwas etwas platt wahrgenommen werden, aber ich mache mal kurz weiter auf der Longlist des Deutschen Buchpreises.
Mach das.
Ja, denn ich
finde das so schön, also natürlich sieht ihr jetzt nicht mehr dieses Video, aber wir haben halt hier diese ganzen physischen Bücher hier um Finn herum verteilt und der greift dann jeweils nach dem jeweiligen Objekt, also...
Genau, denn ich bin etwas früher als Lukas gestern in Frankfurt angekommen und wollte einen Kaffee trinken, hab gesehen, es gibt hier das Lesecafé in der Nähe des Deutschen Filmmuseums, inklusive einer Buchhandlung, wirklich sehr, sehr schön, deswegen kleiner Shoutout an dieser Stelle einmal für den physischen Buchhandel, und habe mir eben diesen Haus zur Sonne Roman besorgt, und der Besitzer des Buchladens meinte, er tippt ja fast noch mehr als den Roman auf den Roman, den ich jetzt gerade in der Hand habe, diesen Deutschen Buchpreis zu gewinnen, nämlich auf Die Ausweichschule von Caleb Erdmann. Caleb Erdmann, glaube ich, Dramaturg und auch noch recht junger Autor, 1991 geboren, 2016 einen Debütroman geschrieben, auch so aus dieser Leipziger Kreativschreibschmiede. Und man könnte jetzt schon etwas Angst haben, weil ein lobendes Zitat von Caroline Wahl auf dem Umschlag steht.
Ja. Gut, ich meine, wer Caroline Wahl so lobt, haben wir in letzter Zeit auch gesehen. Da müsste man vielleicht auch nochmal drüber diskutieren, was das jetzt heißt. Aber
ja, hier steht das traurigste, lustigste und beste, was ich seit langem gelesen habe.
Ich finde, da ist schon in den Blurb so die Welt der eigenen Sprache abgesteckt, oder? Ich finde, das ist ja sehr bezeichnend.
Ich habe es auch ein wenig verkürzt hier gerade. Ich möchte Frau Wahl nicht zu nahe treten. Also wir lesen es jetzt mal komplett vor. Wie sich Caleb Erdmann dem Erfurter Amoklauf literarisch annähert, ist ein Kunststück. Er findet Worte für das Unsagbare und lässt einen wortlos zurück. Das traurigste, lustigste und beste, was ich seit langem gelesen habe. Ja, ich bin mir gerade auch noch unsicher, ob ich das hier als Roman bezeichnen möchte, denn vielleicht ist es eher ein längerer Essay über eben den Erfurter Amoklauf im Jahre 2002, den Caleb Erdmann selber miterlebt hat als damals 11-Jähriger und jetzt uns eben davon erzählt, dass er seit ungefähr 20 Jahren einen Text schreiben möchte über den Amoklauf und nie so richtig damit zustande gekommen ist. Auch seine Agentin zu ihm sagt, dass man das eigentlich nicht lesen wollen würde, beziehungsweise schon, aber er hätte es eben nicht so direkt miterlebt, dass ich darüber das Buch verkaufen würde. Und dann wird er angesprochen von einem Dramaturg in Essen, der gerade ein Theaterstück zu einem Amoklauf auf die Bühne gebracht hat und jetzt mit ihm zusammen diese Tat rekonstruieren möchte. Und vor allem ist es für mich hat der Roman sehr gewonnen in den essayistischen Passagen, in dem eben überlegt wird über Erinnerungen darüber, ob es so etwas wie eine echte Erinnerung geben kann, wie wir uns eigentlich selber belügen in den Erinnerungen, wenn dann eben Erdmann durch die verschiedenen Berichte geht oder durch den einen Bericht über den Amoklauf und seine eigenen Erinnerungen eben mit der Gegenwart abgleichen muss oder zumindest mit der Gegenwart des ermittelnden Polizeioberkommissariats. Das sind die spannenden Punkte von Verloren hat mich der Roman immer, wenn es dann so um das Leben von Erdmann abseits seiner Recherche geht. Also wenn es dann so um den Kunstzirkus geht, der ist mit einer Galeristin liiert, würde ich sagen. Und das Ganze ist auch wirklich durchzogen von so diesem hippen Selbstmitleid, den man so in sowas wie Solo-Album begonnen hat, wo es dann hieß, oh, guckt, wie neurotisch wir alle sind, und findet hier fast schon einen parodistischen Endpunkt, indem man dann irgendwie morgens Beefy isst, zu seiner Freundin geht, die sagt, du hast schon wieder Beefy gegessen, und dass die Erdmannsche Instanz in diesem Roman dann sagt, ja, das ist das Schlimme, wenn man Beefy im Haus hat, isst man sie auch.
Also es sind so Milieubefindlichkeiten, die sich dann über solche Objekte entzünden.
Ja, aber tatsächlich finde ich den Grund, warum man diesen Roman kaufen wird, nämlich die essayistischen Passagen jetzt nicht wahnsinnig neu, aber doch sehr gut montiert. Und ja, warum denn nicht? Sowieso finde ich interessante Liste dieses Jahr auf dem Buchpreis. Ich mein Geld setze ich trotzdem auf Melle. Aber auch hier geht es natürlich auch nochmal sehr viel um die Frage der Moral in der Kunst. Also ob man überhaupt dieses Ereignis instrumentalisieren darf, um einen Unterhaltungsroman rauszuschreiben.
Ja, ich meine, das war natürlich auch die Frage, wir kommen ja beide auch aus dem Bereich Film ein bisschen und dort gab es ja diese Diskussion eigentlich schon sehr lang, wahrscheinlich seit Gus Van Sant,
seit Elephant, genau.
Elephant oder sowas wie If von Lindsay Anderson oder so, das ist ja ein Sujet, dass die...
Uwe Boll's Heart of America.
Ja, natürlich, die großen Autoren Deutschlands müssen dann auch noch benannt werden. Ja, es schien mir immer eine etwas müßige Diskussion, weil die Anmaßung ist natürlich total stark über die Form vermittelt und die Frage ist dann eben auch, wie ist es gemacht. Also ich finde, das ist so ganz generell irgendwie eine langweilige Frage, so wie die meisten großen Fragen in der Regel sich eigentlich erst am konkreten Beispiel wirklich mit Energie aufladen. Ich habe etwas doch sehr anderes gelesen und zwar ein bisschen entgegen meiner regulären Tendenzen, denn ich bin ja eigentlich dem Krimi sehr abgeneigt. Ich weiß gar nicht, wie es dir dort geht, aber das ist wahrscheinlich auch immer so eine Verlängerung des pubertären Trotzes, aber Kriminalromane, Kriminalfilme, Tatort, das war immer die Welt meiner Eltern und deshalb habe ich da dann irgendwie kein Interesse gehabt, bin da auf Distanz gegangen und bis heute lese ich wahnsinnig wenig Krimis. Also bei meinen Eltern standen immer zum Beispiel die Jacques Berndorf Eifel-Krimis in den Regalen und ich habe da mal reingeguckt und war dann immer so ein bisschen abgestoßen, aber ich habe jetzt auch sowas wie Regionalkrimis auf jeden Fall gelesen. Wahrscheinlich würden die meisten Leute dort draußen das als Kostächtung beschreiben, wenn ich das so nenne, denn ich habe 4 Romane von Wolf Haas gelesen, dem
ja, das ist, glaube ich, wirklich kostächtig. Du hast mich selber gerade etwas aufs Glatteis geführt mit dieser Anmoderation. Ich dachte, was kommt denn jetzt?
Naja, also tatsächlich war es so, dass ich auch einen seiner Romane gelesen habe, die nun nicht als Krimi im klassischen Sinn zu bezeichnen sei, denn Anfang des Jahres hat ja Wackelkontakt durchaus für Aufsehen gesorgt, würde ich sagen. Das ist ja überall wirklich gut besprochen worden und so eine der Blockbuster des Jahres vielleicht, also zumindest war das mein Eindruck und ich muss sagen, ich war doch sehr angetan. Ich hatte damit eigentlich nicht gerechnet und habe mich dann doch sehr versenkt in diesem kurzen Roman, der von einem Mann namens Franz Escher, der Bestatter ist, erzählt, der auf seinen Elektriker wartet. Und als der Elektriker dann zugegen ist, drückt Franz Escher, wie beiläufig, dieser harmlose Puzzle-Enthusiast, einen Schalter und der Elektriker ist tot.
Und das ist klingt ja nun, so wolfhasig, das klingt so wolfhasig.
Der Beginn einer Art von Kriminalgeschichte, wie ein Why Done It, könnte man es jetzt vielleicht nennen. Das Interessante ist, dass dieser ganze Roman im Wackelkontakt, im Escher ist es natürlich auch schon angelegt, so 2 Dimensionen hat, denn dieser Mann, Franz Escher, liest ein Buch über die italienische Mafia. Er hat sich in den letzten Jahren viel mit der Gomorra und dergleichen beschäftigt und er liest eben dann eine Geschichte und nun werden diese beiden Geschichten so alternierend jeweils als Realitäten, als Fiktion gleichgestellt. Das heißt, es ist immer so, die eine Figur beginnt zu lesen und dann sind wir bei der anderen. Denn auch in diesem Mafia-Roman liest unser Protagonist dann ein Buch und das führt ihn immer zu dem deutschen Elektriker. Beziehungsweise über seine Identität gibt es hier vieles zu sagen. Identitäten sind hier komplex, verschwommen, sind sprunghaft. Es wird viel mit Sprache gespielt. Dieser Italiener, Marco heißt der, flieht nämlich irgendwann nach Deutschland und man nähert sich da an. Man ahnt ja schon, dass man sich da gegenseitig hochschaukelt. Das sind 2 Modi, die immer weiter eskalieren. Und in diesem Puzzleartigen, das aber nicht auf eine Lösung, nicht auf Ganzheitlichkeit aus ist, sondern so den Modus der Suche, den Modus der Rekonstruktion, der Erinnerung, der Selbstzusammensetzung, der Selbstfindung so permanent beleuchtet und immer den einen Menschen als Defektion eines anderen begreift, das fand ich schon wirklich toll gemacht. Also ich würde jetzt sagen, Wolf Haas ist für mich nicht immer ein Autor, der besonders stark zu persönlichen Empfindungen und Emotionen durchdringt, sondern jemand, der vielleicht auch manchmal in einem Modus so von einer gewissen sarkastischen Distanz bleibt, der vielleicht auch, weißt du, man hat ja bei den Coen-Brüdern zum Beispiel immer darüber diskutiert, wie sehr mögen sie ihre Figuren und auch hier und da ist natürlich ein Spott da, auch eine gewisse Grausamkeit in der Darstellung des Lebens, aber hier habe ich schon das Gefühl in dieser Frage, was wollen wir im Leben, wie finden wir es, wie setzen wir dieses Puzzle, das unsere Existenz ist, das immer wieder zersetzt wird, eigentlich zusammen, da war schon sehr viel aufrichtige Empfindung. Also es ist so, als wäre so ein, also ich musste viel an Christopher Nolan und deshalb dessen so etwas überkandidelten Konstruktion denken, nur halt irgendwie gebunden tatsächlich an Menschen, die man irgendwie greifen kann. Und das hat mir schon irgendwie imponiert. Also es ist jetzt wahrscheinlich nicht mein Roman des Jahres, aber ich hatte schon sehr viel Spaß mit diesem Kleinod. Das sind ja wirklich nur 220 Seiten.
Ich kenne ihn natürlich vor allem ob den Brenner-Verfilmungen, also diese...
Mit Josef Harder.
Die Josef Harder, Wolfgang Murnberger. Ich glaube, das machen sie auch immer zu dritt. Also Murnberger, Haas und Harder schreiben das Drehbuch zusammen. Murnberger führt Regie und Harder spielt die Hauptrolle. Die, habe ich das Gefühl, auch immer besser werden, je weiter sie voranschreiten. Also da ist der erste Teil, Kommen Sie so tot, so eine ganz nette Krimikomödie wirklich, der so sehr so auf seine Skurrilität irgendwie auch gebürstet ist. Und schon im zweiten, da geht es dann ja auch so um Missbrauch in der Kirche in Silentium, wurde das doch sehr filmischer schon alles. Und ich glaube, spätestens mit dem Knochenmann und Das ewige Leben, glaube ich, waren das dann auch wirklich sehr, sehr gute Filme, die auch den Anspruch hatten, Filme zu sein vor allem.
Ja. Ich werde die, glaube ich, auch irgendwann schauen, wenn ich dann so weit bin mit der Brennerei. Ich habe im Anschluss daran direkt dann noch einen gelesen. Ja. Also ich habe die jeweils mit meiner Freundin laut zusammengelesen. Und weil mir die Struktur so imponiert hat, weil ich das Gefühl hatte, das ist so ein Seiltanz, das ist so eine Konstruktion, die kann ja auch ganz leicht schief gehen, die kann ganz leicht furchtbar albern werden, habe ich als nächstes Das Wetter vor 15 Jahren von 2006 gelesen, kein Brennerroman, ich wollte die Krimis dann doch noch auf Distanz halten. Das ist eine Art Liebesgeschichte, nur mit einer originellen Struktur, denn das Ganze ist erzählt als Interview, und zwar zwischen einer Kulturredakteurin und einer fiktionalisierten Version von Wolf Haas. Mhm. Und die beiden unterhalten sich über seinen neuen Roman, Das Wetter vor 15 Jahren, der en passant so miterzählt wird. Und das ist eine Liebesgeschichte über einen Mann, der über Jahre hinweg in so ein Feriendorf fährt, dort sich verliebt, auch was mit einer Frau hat und sie dann lange nicht sieht, aber er merkt sich für jeden Tag das Wetter, das dort ist und tritt irgendwann damit, mit dieser Fähigkeit, das Wetter für jeden Tag zu kennen, bei Wer wird Millionär, Wetten das auf, natürlich. Und dadurch gerät dann eben diese Liebesbeziehung wieder in Fahrt. Und ich war zuerst so ein bisschen irritiert über dieser permanenten Metaebene. Also man bekommt einen Roman erzählt von Leuten, die über ihn sprechen, die ihn auch einordnen, die ihn auch gleichzeitig kritisch betrachten. Also die diese Interpretation für alles schon auch ein bisschen mitliefern. Es ist auch ein bisschen Spott, würde ich sagen, über den Kulturbetrieb vielleicht, aber auch so über diese hermeneutische Sehnsucht, die irgendwie da bei vielen Kulturkritikern in irgendeiner Form existiert da. Und ich fand das schon ganz amüsant gemacht, aber es kam jetzt nicht an die Konstellation Wackelkontakt irgendwie heran, sondern ich dachte die ganze Zeit, ach, das ist nett. Und gerade im Finale hat das viele tolle Ideen und auch Bilder, so die so eine Übersteigerung erreichen. Aber gerade in Wackelkontakt, was ich noch gar nicht so stark erwähnt habe, ist so eine starke Sehnsucht, mit Sprache zu spielen. Also der Italiener Marco lernt im Zeugenschutzprogramm dann Deutsch und spricht, sagen wir, so ein Thesaurus-Deutsch, also ein Wörterbuch-Deutsch, wo alles immer mit seinen Synonymen so gestaffelt wird. Und das ergibt so ein schönes Schattenrisse-Zeichnen von Objekten, von Gegenständen, von Phänomenen, das so von seinen Worten umstellt wird. Und hier sind natürlich auch hier und da immer noch diese Wortspielereien hinbei, aber vielleicht nicht in demselben Maße, wie ich das bei Wackelkontakt erlebt habe. Also ich fand den nett, aber vielleicht nicht ganz so überzeugend.
Ja, ich muss da immer... Ich komme auf die Brennerromane zurück, halt auf diesen Brennererzähler denken, der einen ja auch immer so selber anspricht, adressiert, ja, und ihm sagt, genau. Ich weiß gar nicht, wie du das siehst oder wenn du mich fragst. Also auch so ein bisschen das Gefühl eines vielleicht, man sitzt in einem Café oder in einem Beißel, wie man so schön sagt, und da kommt dann jemand zu einem und erzählt dann eine Geschichte, die man vielleicht gar nicht so wirklich hören möchte. Habe ich Wolf Haas immer so verbunden, mit diesem plaudernd, schwadronierenden, abschweifenden, mit diesem Schmäh natürlich auch. Hallo, willkommen beim über österreichische Kunstwerke reden Bingo.
Ja, weißt du, die Österreicher, die haben ja auch so einen schwarzen Humor.
Ja, das kennst du in Deutschland mitmachen.
Ja, es ist schon auch lustig, dass diese Rezeption gegenüber Österreich in diesem Bereich nicht unbedingt was Unterwürfiges hat, aber man hat schon immer das Gefühl so, ja, die sind in der Kunst gefühlt in vielen Stellen in unserer Wahrnehmung einfach besser, oder? Wir gucken so auf das österreichische Kino und sehen dann halt irgendwie die Seidels oder sowas dieser Welt. Okay, vielleicht mittlerweile eine etwas schwierige Figur, aber Da, und ich meine, wir gucken ja auch diese ganzen Autoren, glaube ich, immer mit so einer gewissen Bewunderung an.
Ja, auf jeden Fall vielleicht,
also
weil...
Also so ein Thomas Bernhard oder sowas. Und man mag ja die,
ich wollte gerade sagen,
Zorn, die Schwärze.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht literarisch, ich will nicht sagen, sind wir besser aufgestellt, aber literarisch sind wir irgendwie so ein bisschen auf einer Ebene. Aber im Filmischen, vielleicht auch im Musikalischen, glaube ich, guckt man doch gerne mal etwas neidisch nach Österreich.
Sagt gerade der weltgrößte Wanda-Fan, der da neben mir sitzt. Weiß ich nicht, das habe ich jetzt einfach mal vermutet, wahrscheinlich nicht.
Ah, ich finde Wanda ganz okay. Aber Bilderbuch fand ich doch eine Zeit lang mal ganz gut. Ja. Falco, ja, gut. Also so bei...
Aber, weil... Verzeihung.
Ich meine, mit Falco beendest du ja jede Diskussion. Also das ist ja die Finisher-Karte in jeder Musikdiskussion.
Ja, ja. Ja, ich glaube, immer wenn ich versuche, einen österreichischen Akzent nachzuahmen, dann denke ich an Falco bei,
bei der NDR Talkshow, wo er dir erzählt, dass die Männer in den Krieg müssen, oder?
Oh, unter anderem, ich hatte jetzt noch gedacht an, mein Kopf spuckt mir jetzt gerade, weil wir über Wetten, dass gesprochen haben, Thomas Gottschalk an, aber so hieß unser einziger Late-Night-Moderator ja eigentlich gar nicht.
Harald Schmidt, meinst du?
Denn tatsächlich dachte ich an die mehreren Auftritte bei Harald Schmidt, wo es dann auch im Sommer schneit und sowas. Und das ist, glaube ich, schon mein wichtigster Bezugspunkt für die österreichische Sprache. Aber ja, du sprachst die Brenner-Romane schon an und ich habe mir im Anschluss dann einfach für 10 Euro so einen Sammelklotz...
Ja, du hast dir den alle Brenner-Romane in einem Bandroman.
Dieses massive, also er ist ja gar nicht so dick, es sind ja irgendwie, glaube ich, 5 Romane auf 976 Seiten, was einem schon sagt, so furchtbar lang sind sie nicht, aber die Auferstehung der Toten und den Knochenmann, also die ersten beiden habe ich jetzt schon durch und du hast recht, diese Erzählerposition, die sich uns daneben setzt, den Arm um uns legt und ab und zu irgendwie die Sätze auch nicht so ganz gerade zusammenkriegt, sondern auch immer so ein bisschen auf der Suche ist nach ihrer eigenen Erzählform, das ist schon ganz interessant. Vor allen Dingen, was ich lustig finde, bei diesen großen Detektiven, die wir immer kennen, da ist ja eigentlich ihr Reiz sofort klar, oder? Und ich muss sagen, ich weiß bis jetzt noch nicht so ganz, was diesen Brenner so kultig macht, was die Leute so zu dem führt, was an dem so toll ist. Der ist ja nicht mal so besonders clever oder sarkastisch oder weltabgewandt, wie man das vielleicht sowas erwarten würde, sondern er ist erstmal irgendwie langsam und methodisch und das sind ja alles nicht Eigenschaften, die man sofort so einem klassischen Detektiv zuschreiben würde.
Ich lehne mich jetzt mal hier kurz ein bisschen weit aus dem Fenster, weil ich es historisch alles nicht so parat habe. Man darf sich hier nicht aus dem Fenster lehnen, es geht auch nicht, aber das ist...
Ich wollte sagen, in unserem Fenster ist ein Sicherheitshinweis angebracht, dass man gerade nachts und bei Abwesenheit die Fenster bitte komplett geschlossen lässt.
Was das wohl bedeuten mag. Nein, ich könnte mir einfach vorstellen, dass auch Österreich mir jetzt als Krimination nicht so bekannt ist. Mhm. Sie machen sehr gute Tatorte, die Wiener Tatorte, aber dass da eben einmal diese Vermischung war irgendwann in den frühen bis Mitte 90ern, als so der erste Brenner-Roman rauskam, überhaupt den Krimi mal so als humoreskes Genre und dann eben auch noch direkt vor der Haustür zu begreifen. Und dass ich mir wirklich vorstellen könnte, dass die Josef Hader-Darstellung auch so ein bisschen den Brenner überschrieben hat. Also so, dass dieses Zusammenspiel eben auch sehr wichtig war.
Also das heißt, wer heute einen Brenner-Roman liest, besetzt es selbst mit Josef Hader, mit
dem
Kabarettisten, Satiriker, Schauspieler.
Ich glaube schon, denn ich glaube, das ist irgendwie auch so ein Team, also wie gesagt, sehr gefährliches Halbwissen hier halt gerade. Also Mohrenberger, Haas, Hader sind irgendwie so ein Dreiergespann auch, die viel zusammenarbeiten. Ich glaube, da wird man sich viel gegenseitig beeinflusst haben und gegenseitig auch bestärkt haben. Ich weiß zum Beispiel, dass, glaube ich, die Verfilmung des Knochenmannes so gut wie nichts zu tun hat mit dem Roman Knochenmann, abgesehen davon, dass es halt in so einem Alpengrill namens Löschkohl, glaube ich, spielt.
Löschkohl,
glaube ich, spielt. Der Film aber in eine ganz andere Richtung geht, auch in eine sehr viel tragische Richtung geht, als der Roman es tut.
Ich merkte auf jeden Fall, dass das nun deutlich Romane aus den 90ern sind. Also es gibt so Gespräche mit Migranten, die sich dann so ein bisschen wie direkt aus so einem Erkan und Stefan Sketch irgendwie anfühlen. Und natürlich ist, sagen wir erstmal so, das ist jetzt nicht den sprachpolitischen Diskussionen der Gegenwart alles unbedingt zugeneigt, aber ich fand es nun sehr unterhaltsam und ich glaube, was ich gerade an diesem ersten Roman Auferstehung der Toten mochte, war das Gefühl, unter diesem Skiort, in dem das Ganze spielt, ist irgendwie so eine Welt von Verfall und Schrecken.
Ja.
Die ganze Welt ist auf Knochen, ist auf Indianerfriedhöfen erbaut. Also der Staudamm zum Beispiel ist mit wahnsinnig vielen Zwangsarbeitern geschaffen worden und würde der einmal brechen, würde gleich das ganze Dorf, der ganze Ort überflutet worden, und dann gibt es da irgendwie auch noch eine Firma, die mit Radiumschrift all ihre Mitarbeiter umgebracht hat, und man hat irgendwie das Gefühl, hier ist eine Oberfläche der Schönen und Reichen und darunter ist der Abgrund, darunter ist der Terror, und es wird schön, sagen wir, unplakativ erzählt, sondern das wird so eingeflogen und man hat nie das Gefühl, es geht jetzt darum, es wird einem nie unbedingt gesagt, so Schauder ob des Schreckens der Welt, sondern es wird einfach zur Kenntnis genommen, dass halt das Fundament dieser Welt oft aus den Knochen der Niedergetretenen besteht.
Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch wirklich der Reiz der Brennerfigur, nämlich dass es einmal dieser Verlierer ist, der in jedem Roman oder zumindest auch in jedem Film so ein bisschen weiter abrutscht und dann in der vierten Verfilmung auch eigentlich obdachlos ist. Der Film beginnt ja mit dem Satz, sie sind ein O-Brotter Brenner. Sie haben kein Haus, kein Bankkonto, das würde ich beruflich nicht als schlechte Phase bezeichnen. und ich glaube schon, dass das Haas ja wirklich sich mit jedem Roman so eine österreichische Institution vorgenommen hat und wie du gerade schon gesagt hast, eben die Knochen aufgezeigt hat, auf denen die erbaut sind. Also eben der Skibetrieb, der Händelgrill, Salzburg als Kunststadt, Wien als Weltstadt, bis es dann halt irgendwann zum Brenner an sich geht.
Ich hatte jetzt auf jeden Fall überlegt, ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie eine vollkommene Begeisterung erwachsen ist, aber ich habe da auf jeden Fall Spaß dran. Demnächst ist in Heidelberg eine Lesung von Haas, ob ich da mal hingehen soll.
Das würde ich machen. Also ich könnte mir vorstellen, dass der ein sehr guter Leser seiner eigenen Romane ist.
Und ich wollte daraus so ein bisschen die Frage für den Podcast ableiten. Wie ist deine persönliche Beziehung zu Lesungen? Bist du bei vielen gewesen? Hast du da Freude dran? Weil ich muss sagen, ich habe das nie so ganz verstanden. So, ich verstehe den Impuls, Leute zu sehen, aber so gerade dieses Format, man liest kurz einen kleinen Abschnitt und dann redet man ein bisschen darüber, hat mich nie so ganz befriedigt. Deshalb ist das auch etwas, was ich nicht so oft mache. Hast du da mehr Begeisterung?
Nein, auch nicht wirklich Begeisterung. Ich bin natürlich häufig mal auf Lesungen, wenn Freunde von mir da teilnehmen, dann ist man da so als Emotional Support Animal mit dabei.
So würde ich dich auch beschreiben, tendenziell.
Wuff. Und klatscht natürlich noch lauter, wenn dann der Freund oder die Freundin vorgelesen hat oder sowas oder buht die anderen aus.
Du betonst immer so die Endsilben wie so ein Backup-Rapper, oder?
Yeah, genau.
Du machst die Adlibs so rein, du bist so Max von Cypress Hill oder sowas.
Burr. Nein.
Yeah, boy.
Ne, genau so ist das. So könnt ihr mich erleben bei dem Berliner Science-Fiction-Preis und anderen coolen Literaturformaten. Ja.
Hä, wer macht da die ganze... Ach so, das ist nur Finn, keine Sorge. Der ist nicht so schlimm, wie man denkt.
Das ist Finn vom Gelesen-Podcast.
Ja, klar, internationales Datum. Aber okay, sorry, du wolltest erzählen.
Na, genau deswegen, so wirklich große Bezüge zu Lesungen habe ich auch nicht. Ich überlege immer mal, zu welchen zu gehen. Und das ist, glaube ich, sowieso eine Anekdote, die ich häufiger mal erzählen kann. Ich überlege häufig, Dinge zu tun und mache sie dann nicht. Also das ist, da habe ich mich sehr gut eingerichtet mit dieser Marotte. Ich bin auch sehr gut da drin, mir so tolle Einkaufskörbe zusammenzustellen und die Sachen dann nicht zu kaufen. Um einfach, um die Kontrolle über mein Leben zu behalten. Um zu sagen, nein. Ich habe jetzt gerade eine halbe Stunde verbracht, diesen Arrow-Videokorb zusammenzustellen. Ich kaufe ihn jetzt einfach nicht.
Ja, das ist sicher ein guter Plan. Das habe ich immer mit Büchern irgendwie. Weißt du, ich schaue mir immer so, was möchte ich in nächster Zeit lesen? Oh, ja. Edouard Louis hat schon wieder was geschrieben. Sayaka Murat hat schon wieder was geschrieben. Aber brauche ich das jetzt wirklich sofort? Und ich glaube, der Podcast hier ist wahrscheinlich tendenziell schlecht, weil das ist ja immer eine Rechtfertigung. Man muss ja immer sagen so, ja, aber wenn wir demnächst dann wieder ein zuletzt gelesen haben, dann sollte ich ja schon noch ein paar aktuelle Titel dabei haben. In diesem Fall, weißt du, ich habe in diesem Fall wahnsinnig viel Sachen gelesen, die jetzt gar nicht so... die gar nicht so zielführend sind, die gar nicht so hilfreich sind, so weißt du.
Du hast den Spaß am Lesen zurückentdeckt.
Nein, aber ich werde jetzt hier wahrscheinlich nicht länger über die Slavoj Žižek Aufsatzsammlung Against Progress reden, obwohl ich diesen einen Text über die Frage, ob wir uns mit Biomasse identifizieren sollen, also ob wir, sagen wir, klassische Begriffe von Humanität erweitern sollen auf eben auch das Gegenständliche, irgendwie spannend fand, so als so akzelerationistischen Diskurs, aber insgesamt weiß ich nicht, ob das so furchtbar viel Platz hat, also in einem Literaturpodcast, weil also ein großer Literat Slavoj Žižek ja zum Beispiel jetzt nicht. Also das nächste Mal werde ich definitiv auch ein paar mehr aktuelle Bücher dabei haben.
Ach, aber ich habe auch diese zwei aktuellen Bücher nur dabei, eben einfach dadurch, dass ich einen verflixt frühen Zug nach Frankfurt genommen habe. Das war fast eine literarische Konstruktion hier gerade.
Dein Roman, der verflixt frühe Zug nach Frankfurt.
Ja, ich meine, freut euch alle auf meinen coolen Weißartikel. Ich war auf dem Terza Visione und das ist passiert.
Ja, und das andere, was ich gelesen habe, war auch so eine Essay-Sammlung von kritischen Texten im Filmbereich, The Earth Dies Streaming, nicht Screaming. Und man muss sagen, es gibt nun ab und zu auch so Kritiker. Und ich finde das ganz interessant, weil das ist ja eigentlich ein relativ begabter Autor gewesen. Ich habe den Namen jetzt gerade irgendwie nicht parat, weil es mir sich auch nicht so eingeschrieben hat.
Ich kann kurz übermoderieren, während du auf deinem Laptop googelst.
Ja.
Genau, auch nur kurz sagen, dass ich natürlich auch diesem Podcast sehr dankbar bin, weil ich jetzt endlich aktuelle Romane lesen kann und nicht nur immer in der Vergangenheit rumstromern muss.
Ja.
Genau,
und das war A.S. Hamra, der für verschiedene Publikationen geschrieben hat. Und ich fand da ganz spannend zu sehen, okay, manchmal hat man Kritiker, die sind eigentlich gut, aber die erreichen nicht so das Level, dass die bei einem bleiben, dass die sich einprägen. Ich finde das auch als jemand, der ja irgendwie Teil dieser Filmkritiklandschaft in Deutschland ist, spannend, wie viele Namen nie bei einem bleiben. Also manche Leute prägen sich ein und manche gehen so ein bisschen in diesem namenlosen Heer von Kulturschaffenden ein. Ich frage mich immer, was macht einen Kritiker distinkt? Also wie wird man wahrnehmbar? Ja. Wie bleibt man in Erinnerung? Also
eine Persona ist ja wahrscheinlich, oder? Also irgendwie es zu schaffen, auch so ein bisschen ins öffentliche Leben rüber zu transzendieren. Also eines
Also dass man ein Symbol vielleicht
auch ist, so,
irgendwas
also,
wie Susan Sontag.
Genau, so eine Susan Sontag zu werden, ein Siskel und Ebert zu werden, eine Pauline Kael zu werden.
Mhm.
Also natürlich sagt man auch irgendwie, sich so eine Nische zu schaffen.
Mhm. Eine Marke vielleicht.
Eine Marke auch? Ist vielleicht auch der Punkt. Ich meine, Wolfgang M. Schmidt wäre sicherlich das aktuellste Beispiel dafür.
Ja.
Da ist einfach jemand, der hat sehr schnell einen distinzierten Stil, eine Marke gefunden und die wird jetzt weiterverfolgt.
Jemand wie Dietmar Dart sicher auch?
Dietmar Dart sicherlich auch, genau. Und von da macht man dann weiter. Gerd Henschel natürlich auch unter anderem auch Kritiker gewesen neben der Titanic.
Ja, ich meine, jemand wie Susan Sontag oder sowas, die war sich, glaube ich, auch immer bewusst, dass ihre Präsenz, dass ihre so kulturelle Figur immer Teil des kritischen Bilds war, dass sie auch stand für irgendeine Form von Vitalität, Jugendlichkeit,
Weiblichkeit natürlich auch,
Weiblichkeit
ja. In den 60ern, 70ern. Und das kann natürlich nicht jede Person erreichen, so, weil nicht jeder kann die A-Liste werden, so. Es braucht halt eben auch Leute, die es etwas darunter machen.
Ja, und das ist auf jeden Fall dieser Autor, der irgendwie völlig, den ich jetzt schon wieder
vergessen habe, A.S. Hamstra.
A.S. Hamstra, den ich habe, ja, ich hatte ihn natürlich nicht wirklich wieder vergessen, aber er schien mir dann doch irgendwie schnell wieder in irgendwo den Zwischen Teilen der Erinnerung irgendwie so versackt zu sein. Also ich habe mich da wirklich gefragt, okay, wie sehr müssen sich Leute zuspitzen, wie sehr müssen sie Marke werden, wie sehr dürfen sie selbst bleiben, wenn sie in kritischer Funktion irgendwie wahrgenommen werden. Also die Frage ist natürlich auch, muss das so sein? Also darf man nicht auch einfach halt Gegenwart bespielen? Weißt du, kann nicht auch der Zeitgeist eine Kohlegrube sein, in der halt eben geschaufelt wird? Das war halt die Frage, die ich mir dann irgendwie gestellt habe.
Wir machen mal weiter auf dem Zeitgeist, denn ich habe noch den Roman des Autoren gelesen, den man wahrscheinlich auch als Zeitgeist-Autor mal bezeichnet hat. Und jetzt weiß ich gar nicht so richtig, wie man zu Reinhard Götz eigentlich steht. Er hat sich immerhin noch gerettet in Benjamin von Stuckers Wahres Mir geht es gerade nicht so gut, ich muss mich mal irgendwo hinlegen, Remix Teil 3. Da gibt es auf jeden Fall einen längeren Text über Götz. Und wir kennen ihn natürlich alle, weil er sich mal in Klagenfurt die Stirn aufgeschnitten hat.
Das ist nämlich auch mein Eindruck. Also alles, was er in seinem Leben schaffen wird, wird von diesem Einschnitt, von diesem einschneidenden Erlebnis überstrahlt werden. Also er scheint mir als Autor wenig kanonisiert, wenig gelesen. Also natürlich wissen die Leute, dass er dann irgendwann über die Clubs und die Discos geschrieben hat und dass er dann irgendwann über Arztsein geschrieben hat und dass er dann einen Internetblog hatte und so. Aber ich weiß nicht, wird der gelesen?
Nein,
außer von dir jetzt gerade?
Das ist nämlich die Sache. Ich glaube, wir merken so einen gewissen Wachwechsel gerade in der Germanistik oder er deutet sich an, er wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren sicherlich noch weiter vollziehen. Manche Leute werden in Rente gehen in den nächsten Jahren und jüngere Leute kommen dazu, wie er vielleicht oder auch ich in ein paar Jahren. Und die natürlich jetzt auch die Sachen behandeln, die sie in ihrer Jugend gelesen haben. So funktioniert ja dieses Kanonisieren und Sachen neu aufheben einfach. Und Götz begegnete mir ein-, zweimal in Vorlesungen, also distanziert in einer Pop-Literatur-Vorlesung, wo der Professor dann oder der Doktor, dann der Lehrende, dann eben einen Screenshot zeigte aus dem Götz-Video und meinte, wissen Sie, was gleich passiert? Und dann habe ich mich gemeldet und gesagt, der junge Mann schneidet sich gleich die Stirn auf. Aber auch dieser Popkulturmoment hat sich zum Beispiel in der Gen Z schon nicht mehr rübergerettet. Also auch das ist Lost Media, sagen wir mal.
Ja, was viele nicht wissen, er ist dadurch zu Harry Potter geworden.
Ne. Guter Gag, bin ich ehrlich.
Ja, Knaller. Also man merkt es auch daran, wie viel du gelacht hast.
Ja, also ich finde, die besten Witze sind wirklich die man so intellektuell nachvollzieht. Also wo man sich so hinsetzt und sagt, ja. Nee,
du
das war gut.
Nicht mal Klepter, sondern wo man so nickt, so, ja, ist zur Kenntnis genommen.
Nein, also ich fand das wirklich authentisch komisch. Also um jetzt hier mal nochmal schlimmere Vokabeln zu benutzen.
Okay, können wir einfach.
Lass uns über Reinhard Götz reden.
Götz reden.
Hat tatsächlich auch einen Roman geschrieben.
Das erste Mal, dass ich mir denke, ich würde sehr gerne über Reinhard Götz reden.
Reinhard Götz hat tatsächlich einen Roman geschrieben oder wirklich eine der wenigen Texte von ihm, den man wohl wirklich als Roman bezeichnen kann. Nämlich Johann Holtrop, Abriss der Gesellschaft ist der Untertitel. Da war sich 2012 die Literaturwissenschaft, die Literaturkritik etwas unsicher, was man hiermit jetzt machen solle, ob das ein Schlüsselroman ist und ob es hier um den deutschen Unternehmer Thomas Middelhoff geht. Anscheinend schon. Ich glaube, das ist aber auch egal. Vor allem ist es ein Analyseroman eben der deutschen Wirtschaft der späten 90er bis in die 2010er Jahre, verhandelt vor allem an dieser Figur des Johann Holtrops, so eines Frühstücksdirektor, Dampfhammer, CEOs einer Firma namens Asperger AG. Und das ist, glaube ich, so die Sache, wo man bei Götz halt mit leben muss. So das Hohe und das Tiefe liegen hier doch recht nah beisammen. Es ist häufig etwas penelerhaft, etwas platt. Also wirklich, weil alles am Ende des Tages halt auch ein Pimmelgag oder ist oder sowas. Wie gesagt, die Asperger AG, die AeroPC AG. Das hat natürlich auch was Lustiges, weil es karikiert irgendwie, wie diese ganzen PC-Firmen Anfang der 90er dann hießen. Was Götz wirklich schön schafft, ist so einen Sprachwahnsinn darzustellen, wirklich der Sprache ihrer Bedeutung zu entledigen, wenn Figuren sich nur in Chiffren unterhalten, wie den CEO die Banken und das Backup-Office des Blablablas tun. Das ist wirklich spannend, dann aber immer wieder zurückzukommen in sein komisches Futur 2 Reinhard Götz Deutsch, in der teilweise einfach Schlagworte aneinander gereiht werden, wie Cash, 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 die uns dann in merkwürdigen temporalen Konstruktionen wie es wird getanzt worden werden, berichtet wird. Das Ganze ist irgendwie auch so eine Art Wirtschaftskrimi. Es treten sehr viele Figuren auf, deren Funktion nicht immer ganz klar wird. Ein sehr interessanter Erzähler, wo man sich auch nie ganz klar ist, in welche Figur der jetzt eigentlich drin fokalisiert ist. Kann man schon lesen, bin ich, glaube ich, vor Jahren drauf gekommen, weil es auch auf irgendeiner Zeitliste der 100 besten deutschen Romane auftauchte. Ich bin mir gerade unsicher, ob er auf der Spiegelliste drauf ist, aber sicherlich schon quintessentielles deutsches Historienstück auf jeden Fall. Und gut, dass jemand wie Götz, und ich glaube, das ist auch seine Rolle, einfach der Historiker ist, der aufschreibt. Also diese Leute brauchen wir halt auch. So, er hat über den Rave geschrieben, jetzt hat er halt eben über dieses Erbsensuppentum der ersten rot-grünen Regierung geschrieben unter Schröder. Und das ist ihm deutlich besser gelungen als zum Beispiel einem, Gott, wie heißt der Regisseur von Agnes und seine Brüder nochmal? Ja, genau der, auf jeden Fall. So. Nein, aber kann man, finde ich, sehr, sehr gut lesen. Johann Holtrop, vielleicht auch mal spannend zu vergleichen mit Katrin Röcklers Wir schlafen nicht, die beide sowas Ähnliches abdecken. Wo Röckler halt echte Interviews führt und dann diese echten Menschen zu Literatur macht, macht halt hier Götz Literatur zu echten Menschen am Ende des Tages.
Ja, ich habe mich jetzt gefragt, ob nicht Westbam auch sehr, sehr stark Erbsensuppe ist, aber das ist dann vielleicht eine Frage für eine andere Episode.
Das ist für Gehört, den Musikpodcast.
Ich bin da auf jeden Fall vielleicht nicht ganz so begeistert, aber gut, das muss man vielleicht dabei gewesen sein. Der Rave scheint mir gerade irgendwie so ein bisschen zurückgekommen zu sein. Ich habe so ein bisschen geblättert in einem von Mackenzie Walk, der Theoretikerin, die unter anderem so Sachen, wir hatten über Gamer Theory hier in der Lit-RPG-Folge gesprochen, aber die ganz viele große Texte geschrieben hat. Die hat auch so einen Band über Rave herausgegeben und diese ganzen So kritische Theorieverlage in den Vereinigten Staaten, in Großbritannien haben irgendwie doch immer diesen Rave irgendwie so hochgehalten. Also vielleicht wäre das irgendwie das Buch, das man von ihm gerade lesen soll. Warum glaubst du, dass der Rave gerade als kulturelle Konstruktion, als Dispositiv irgendwie literarisch auch so oder theoretisch auch so bedeutsam geworden?
Ich erinnere mich halt daran, dass so kurz nach Corona es so ein gewisses Freiheitsgefühl gab, wie vielleicht tatsächlich nach dem Fall der Mauer sowas, dass einfach sehr viele Räume rumstanden,
ja, wahrscheinlich ist es das.
Die gefüllt werden mussten und Kollektive in Hamburg, und das wird sicherlich in allen anderen deutschen Großstädten auch so gewesen sein, aus dem Boden sprießen. Was ich aber spannend fand, ist, dass ich ja diese erste Rave-Bewegung der 90er nur vom Hörensagen kenne, also von Leuten wie Götz oder von Filmen wie Human Traffic, und mir da erzählt wird, ja, irgendwann ist dieser Traum dann verkapitalisiert worden, vielleicht mit der Love Parade, und dann kam irgendwann die Katastrophe. Und ich hatte das Gefühl, dass dieses Rave 2, um mal in den Dart-Begrifflichkeiten zu bleiben, sich sofort wieder selber kapitalisiert hat. Also, dass man so für 2-3 Monate wirklich dieses Freiheitsgefühl hatte, dass hier eben leerstehende Fabriken waren und plötzlich kostete alles 20 Euro mehr, als es vorher gekostet hat.
Ja.
Ich meine, das Absurde war natürlich, dass die illegalen Raves, die stattfanden während Corona, glaube ich, auch so ein bisschen die Hygienekonzepte mitgeschrieben haben. Da kann man sicherlich irgendwann auch noch mal was draus machen.
Also die biopolitische Dimension des Raves.
Ja.
Die Bücher, die ich übrigens meinte, sind zum einen Raven. Das ist in Deutschland beim Merve Verlag erschienen, von Mackenzie Walk übersetzt von Baumgärtner Johnny, und Writing on Rave, herausgegeben von Mackenzie Walk und Jeffrey Mack, aus dem Mai 2025. Und ich finde ganz lustig, es ist ja auch gerade Rave On noch in den Kinos, oder?
Von Nikias Christos mit Clemens Schick, glaube ich, und der versammelten Berliner Nachtleben-Elite. Ja.
Das heißt, es wäre mal wieder Zeit für einen Rave-Roman wahrscheinlich auch. Oder wahrscheinlich wird der gerade schon geschrieben.
Der wird garantiert schon geschrieben. Also ich denke mal, spätestens in 2 Jahren können wir uns nicht mehr retten. Allerdings möchte ich sagen, wir hatten ja schon Strobo und Axolotl, Overkill oder Roadkill. Ich verwechsel die beiden immer, welcher jetzt welcher war.
Gut.
Es ist halt auch, also ich gehe auch wirklich gern, oh Gott, das klingt wie ein 60-Jähriger. Ich gehe auch ganz gern mal raven. Aber ich möchte da eigentlich keinen Roman drüber lesen. So spannend ist es dann halt am Ende des Tages leider doch nicht. Soziologische Studien, Essays, gerne. Aber ich glaube, man verkennt auch so ein bisschen, wie spannend es ist, irgendwie so einem Druffi einer Nacht zu folgen, der dann noch irgendein Geld wieder besorgen muss oder sowas oder von A nach B kommen muss.
Ja, das war sowieso
nur meine Meinung.
Mein Gefühl. Also das Rauschhafte mag sich immer anfühlen wie ein interessanter Gegenstand für Fiktion, aber ich glaube, es versackt in der Fiktion schon auch. Also das Rauschhafte muss, glaube ich, oft aus der Beschreibung des Nicht-Rauschhaften, aus der Eskalation des Bestehenden irgendwie kommen. Ich bin ja nie so ein großer Enthusiast. Das nächste Mal reden wir vielleicht über das Gegenteil von den Körper kaputt ficken auf der Rave. Wir reden über Jim und die Selbstkonstellation und die Selbstbeherrschung im Fitnessstudio, die Selbstdisziplinierung, die der Mensch sich heutzutage überall selbst auferlegt.
Da freue ich mich sehr drauf. Für uns geht es gleich ins Kino. Ich meine, die Folge erscheint ja zeitnah. Falls wir hier Hörer aus dem Raum Frankfurt haben, kommt gerne zum Terza Visione. Das ist ein sehr süßes kleines Festival. Läuft noch bis diesen Sonntag. Also wenn ihr diese Folge hört, ich glaube, die Leute freuen sich. Wir freuen uns auch.
Wir haben gestern schon eine Tolstoi-Adaption gesehen.
Ja.
Also es war zugegeben, der Bruder von Tolstoi, der...
Der Cousin, ja. Andrei, ich glaube Andrei.
Andrei heißt er, glaube ich, ja. Aber
ja.
Auf jeden Fall, es ging schon hochliterarisch daher mit,
Ja, und ich glaube, heute gibt es ja auch eine Mozart-Adaption mit der Tintrobass-Verfilmung. Ich glaube, es ist seine Mozart...
Das, sagen wir, fällt jetzt scheinbar alles unter den erweiterten Literaturbegriff. Vielen Dank fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, tschüss. Free Audio Post-Production. By Alphonic.com.